Nach letzter Woche ist es ein bisschen undankbar, hier heute Morgen zu stehen. Und dann habe ich mir überlegt, was willst du heute Morgen predigen? Ich habe gedacht, machst du eine Muttertagspredigt? Und ich musste an Jürgen Mette denken, der vor ein paar Jahren mal eine Predigt halten wollte, neue Mütter braucht das Land. Das hat er seiner Frau morgens am Frühstückstisch erzählt, dass er am kommenden Sonntag diese Predigt halten wollte. Da hat er einen ganz schönen Einlauf bekommen. Dann habe ich gedacht, wenn Jürgen das nicht macht, dann mache ich das besser auch nicht. Und habe mir überlegt, Marion hat ja vor 2 Wochen über einen Teil aus dem Vaterunser gepredigt, über den Teil Dein Wille geschehe. Ich möchte heute mit der Predigt so ein bisschen daran anknüpfen mit einem anderen Teil. Ich habe euch eben schon mal gefragt, was sind so eure Wünsche? Da kamen schon viele gute und wichtige Sachen. Und ich habe mal geguckt, was haben sich die Deutschen eigentlich für dieses Jahr 2023 gewünscht am Ende des letzten Jahres. Und ich war überrascht. Meistens war Top 1 oder Top 2 Gesundheit, war noch nicht mal unter den Top 3. Top 1 war, weniger Stress zu haben. Das war meistens so bei den 40 bis Mitte 60-Jährigen der größte Wunsch. Mehr Zeit für Familie und Freunde. Platz 3 war eher bei den Leuten unter 30 der Top-Wunsch, sich klimafreundlicher zu verhalten. Alles gute und nachvollziehbare Wünsche. Aber ich habe mich gefragt, was würde Jesus uns eigentlich nennen, was wir uns wünschen sollen? Dinge, die wirklich in unserem Leben Priorität haben. Und mitten im Vater Unser nennt er 3 Bitten, die wir uns wünschen dürfen. Er sagt uns, gib uns unser tägliches Brot. Da geht es um unsere Versorgung. Früher habe ich immer so gedacht, Mensch, warum kann er nicht stehen, gib uns unser tägliches Brötchen oder unser tägliches Steak, das wäre doch viel angenehmer. Irgendwann habe ich gemerkt, Brot ist ein Synonym für das, was wir zum Leben brauchen. Gott, gib uns, was wir brauchen, damit dürfen wir ihn in den Ohren liegen. Dann finde ich zumindest eine ziemlich unangenehme Bitte, die aber doch wichtig ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Unangenehm, weil ich ja mit meinem ganzen Versagen so vor Gott stehe, und da gibt es auch nichts schön zu reden. Und Gott weiß auch alles. Und dann sage ich auch noch in diesem Vaterunser, in diesem Mustergebet, was Gott uns gegeben hat, und ich will auch denen vergeben, die an mir schuldig geworden sind. Auch Rainer? Wo ich weiß, der hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet hat und der eigentlich ein Mensch ist, der mir wichtig ist und wo mir das wirklich wehgetan hat, dass der schlecht über mich redet. Dem vergeben? Meine Schuld eingestehen und anderen vergeben. Lass mich ein versöhntes Leben leben mit dir, Gott, und auch mit meinen Mitmenschen, damit unser Miteinander gelingt. Und dann der 3. Wunsch, wo wir darum bitten dürfen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Um den Vers soll es heute Morgen gehen, aus Matthäus 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ganz ehrlich, das hätte auf meiner Top-3-Liste überhaupt nicht gestanden. Wahrscheinlich keiner dieser Bitten. Meine Liste hätte anders ausgesehen. Wahrscheinlich hätte ich mir für unser eigenes Land gewünscht, dass die Politiker mal vernünftig miteinander umgehen. Dass sie nicht populistisch irgendwelche Dinge vom anderen fordern, die unrealistisch sind, oder um den anderen irgendwo reinzureiten. Ich würde mir wünschen, dass dieser Krieg zu Ende ist. Aber ich würde mir für mich selber natürlich auch ein paar Dinge wünschen. Ich würde so gern mal ein neues Auto fahren, wo noch nie einer mehr mitgefahren ist. Am besten mit 4 Ringen vorne drauf. Aber wenn ich auf mein Konto gucke, das wird noch dauern, wenn überhaupt. Oder ich wünsche mir für uns als Gemeinde, Mensch, Jesus, schenk uns doch Leute, die eine Sehnsucht in sich tragen, die mit dir unterwegs sein wollen, die andere begeistern wollen. Und schenk uns das noch viel mehr. Und ich merke auch ganz oft so beim Vaterunser, wenn wir das beten am Anfang, da bin ich so ganz gut dabei. Dein Reich komme. Ja, das ist ja wirklich gut. Wenn dein Reich sich durchsetzt, dann wird vieles besser in dieser Welt, auch bei dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann merke ich schon, wie so meine Konzentration langsam bergab gibt. Dass ich genug habe. Denn wenn ich in der Regel in den Kühlschrank gehe, ist bei uns immer irgendwie was drin. Das ist so selbstverständlich geworden. Von der Vergebung irgendwie, ja, wie oft haben wir das schon hier vorne gepredigt und ihr gehört und ich selber auch und irgendwie ist es doch so selbstverständlich geworden, dass wir darum bitten und für uns selbstverständlich auch, dass wir Vergebung empfangen. Versuchung, mache ich mir im Alltag ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken drüber. Zum Schluss geht es wieder, wenn es dann heißt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da bin ich wieder dabei, wenn es so zum Ende zugeht, dann weiß man auch, es ist gleich zu Ende und man ist wieder so wach. Zumindest ist es bei mir so oft. Aber in der Mitte, bei der Versuchung, da bin ich oft irgendwie ganz woanders. Ist schon so ganz gut, wenn ich das mit der Versuchung im Griff habe. Zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs bin, ist das auch ganz gut für mein Punktekonto in Flensburg. Ich bin froh, dass ich keinen Punkt habe. Aber das ist schon gut für mein Punktekonto, für mein Portemonnaie, wenn es da ganz gut läuft. Und jetzt sagt Jesus aber, das mit der Versuchung, das ist echt wichtig. Das sollte eigentlich in deiner Prioritätenliste ziemlich weit oben stehen. Und Jesus weiß ja auch, dass wir auch als Menschen, wenn wir an ihn glauben, dass wir Versuchungen erleben, dass wir Anfechtungen erleben, dass wir gefährdete Existenzen sind. Auch wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und wo ich ja immer wieder, ich bin dann, merke, dass ich immer wieder nicht schaffe, den Versuchungen nachzugeben, dass ich dann auf seine Gnade angewiesen bin. Und ich merke irgendwie auch, wie sehr in dieser Frage der Versuchung die Bindung zwischen mir und Jesus eine Rolle spielt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das auch immer wieder beten und führe mich nicht in Versuchung. Erlöse mich bitte von dem Bösen. Denn wenn ich mich auf diese Versuchung einlasse, dann entferne ich mich ja von Jesus selbst. Jetzt kann man ja fragen, wer versucht uns eigentlich? Gott, der Teufel oder beide? Die Bibel gibt darauf eine Antwort. In jedem Fall der Teufel, der Satan oder wie man ihn auch immer nennen will. Er wird ja auch der Versucher genannt. Das ist sein Job. Und es ist seine Sehnsucht, uns aus dieser Verbindung mit Jesus herauszuziehen. Sein Job ist es, Zweifel zu säen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist Gott wirklich gut? Das ist sein Interesse. Und wie ist es mit Gott? Versucht er uns aus? Jakobus schreibt, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Aber alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von Gott geschenkt. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir das wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Dass alles, was gut und vollkommen ist, von Gott kommt. Er will uns mit Gutem beschenken. Und jetzt muss ich aber trotzdem die zweite Wahrheit natürlich auch sagen. Natürlich versucht uns auch Gott. Und jetzt kann man ja sagen, Moment, sagt Jakobus nicht gerade genau das andere in seinem Brief, dass Gott uns nicht derjenige ist, der das versucht? Aber schauen wir in die Bibel. Stellt Gott nicht diesen Baum in die Mitte vom Garten Eden und sagt, davon soll niemand essen? Ist es keine Versuchung? Oder auch ganz wörtlich in 1. Mose 22, Gott versuchte Abraham, als er ihn losschickt, um seinen Sohn zu opfern. Und wer ist es, der Jesus selbst in die Versuchung hineinschickt? Da lesen wir, der Heilige Geist schickte Jesus in die Versuchung hinein. Der Geist Gottes selbst macht es. Gott schickt ihn in diese Situation. Also wer versucht uns? Gott oder der Satan? Beide. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied und den möchte ich so erklären. Natürlich ist es Gott, der den Baum in den Garten Eden setzt und sagt, davon soll niemand essen. Aber Gott kommt nicht und sagt, ess doch davon. Warum sollte man davon nicht essen? Sonst hätte man den auch weglassen können. Das meint Gott nicht, macht Gott nicht, weil er es gut mit uns meint. Oder bei Jesus, natürlich ist der Geist Gottes, der ihn 40 Tage in die Wüste führt und der ihn hungern lässt. Aber Gott kommt nicht und flüstert ihm ein, na komm, mach doch die Steine zu Brot. Oder spring doch von der Zinne des Tempels runter, dann werde ich dir alle Macht dieser Welt geben. Das macht Gott nicht und trotzdem führt er Jesus selbst in diese Versuchung hinein. Aber deswegen sage ich im Grunde auch, es ist mein pures Glück, dass ich es in all meinen Versuchungen mit Gott zu tun habe, der es durch und durch gut mit mir meint. Ich habe es nicht mit einer Macht zu tun, die Gott irgendwie übersehen hat und die tun und lassen kann, was sie will in dieser Welt und mit mir. Oder diese genauso stark ist wie Gott und wo ich dann vielleicht gar nicht weiß, wer hat denn gerade die Herrschaft, Gott oder der Teufel. In allem habe ich es mit Gott zu tun. Und das empfinde ich als pures Glück. Auch wenn es mich noch so hart trifft, wenn die Herausforderung im Leben noch so groß ist, habe ich es mit Gott zu tun, der mich kennt, der mich liebt und der es durch und durch gut mit mir meint. Aber der mich dann auch fragt, vertraust du mir? Vertraust du mir auch jetzt? Und das ist der Kernpunkt, wenn es um das Thema Versuchung geht, dass Gott auf den Plan dreht und fragt, wie sieht es jetzt bei dir aus? Bin ich auch jetzt noch dein Herr, dein Freund, dein König, wie wir so oft singen im Gottesdienst? Vertraust du mir auch jetzt? Und das ist eine ganz schön schwierige Frage. Und da geht es ja nicht um Schokolade, um die moralische Frage von falsch oder richtig, sondern es geht allein um die Frage, vertraust du mir auch jetzt? Ein paar Beispiele. Thema Gruppenzwang. Wenn Gott zu dir sagt, du bist wertvoll, du bist wunderbar gemacht und ich liebe dich. Und ich liebe auch jeden anderen Menschen, auch den habe ich wunderbar gemacht. Und dann stehst du mit Leuten zusammen und die lästern über den anderen. Und wie verhältst du dich dann? Vielleicht, wenn sogar die Erwartung da ist, dass du jetzt auch noch mit drin einstimmst. Vertraust du mir und sagst nichts? Oder hast du vielleicht sogar den Mut, dagegen zu sprechen? Oder Gott spricht, ich bin dein Versorger und ich gebe dir, was du zum Leben brauchst. Vertraust du mir auch dann, wenn du vor deiner Steuererklärung sitzt? Wenn es ganz einfach ist, irgendetwas einzutragen? Als ich in der Reha war, hatte ich mit so ein paar Leuten immer zu tun und irgendwie kam es abends mal auf die Steuererklärung. Und ich fand es schon faszinierend, weil Leute alles bei der Steuererklärung angeben, was sie gar nicht brauchen. Oder weil gar nicht stimmt. Die Weiterbildung, die nie stattgefunden hat. Den Anzug, den man sich für die Arbeit gekauft hat, den es gar nicht gibt. Und, was man da alles angeben kann. Und die Argumentation ist ja auch immer so, die Großen machen das ja auch. Die bescheißen um noch viel mehr. Da kommt es doch auf die Patient bei mir nicht an. Aber Gott fragt, vertraust du mir, dass ich dich versorge? Dass du ehrlich sein kannst, auch in den kleinen Dingen. Und dass ich dir genug gebe. Oder beim Thema Sex, Gott spricht, ich kenne deine Bedürfnisse. Und ich möchte die auch stillen. Aber vertraust du mir auch dann, wenn am Computer die Bilder kommen? Vertraust du mir auch dann, wenn dir jemand schöne Augen macht und es vielleicht sogar sehr attraktiv ist? Vertraust du mir, dass ich mich um deine Bedürfnisse kümmere? Oder Thema Krankheit, wenn Gott sagt, ich meine es gut mit dir und du darfst dir sicher sein, mir entgleitet nichts. Vertraust du mir auch dann, wenn es nicht danach aussieht, dass du gesund wirst? Vertraust du mir auch dann, wenn du den Eindruck hast, ich höre dich nicht, dein Gebet bleibt an der Decke hängen? Und glaubst du mir auch dann, dass ich wirklich gut bin, wenn sich nichts ändert? Ich weiß nicht, was deine Versuchungen sind. Vielleicht sind es ganz andere, das weißt du selber viel besser. Aber es geht immer um die Frage, vertraust du mir auch jetzt? Oder gehst du andere Wege? Oder entscheidest du dich für das Vertrauen und sagst ganz bewusst, ich will die Verbindung zu Gott wachsen lassen. Und vielleicht merken wir an dieser Stelle, warum Jesus diese Bitte mit ins Vaterunser aufgenommen hat. Weil es um den Kern geht, um das Vertrauen zu ihm. Gott schickt uns in die Versuchung und der Satan versucht uns wegzuziehen von ihm. Und Gott sagt, vertraust du mir. Aber das ist ja nur die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist ja dann diese wunderbare Bitte. Führe mich nicht in Versuchung. Führe mich nicht in Versuchung. Da bietet Gott uns ganz konkret an, dass wir ihm das sagen dürfen in bestimmten Dingen. Der einzige Gott, der es wirklich gut mit uns meint, der die mir bis ins Letzte vertrauen können, der bietet mir an zu sagen, ich weiß, du bist gut. Und ich habe jeden Grund, dir zu vertrauen. Aber bitte stell mir in diesem einen Punkt die Vertrauensfrage nicht. Führ mich da nicht in Versuchung. Denn ich weiß, ich bin da schwach. Und ich weiß, ich mache dir gar keine Ehre. Ich glaube, an diesem Punkt würde ich dir nicht vertrauen. Bitte führe mich da nicht in Versuchung. Denn ich will dir ja vertrauen. Ich will zu deiner Ehre leben. Aber wenn ich dieser Person begegne, wenn ich diese Bilder sehe oder wenn ich da diese Chance bekomme, dann glaube ich nicht, dass ich dir da Ehre mache. Führe mich bitte nicht in Versuchung. Und merk dir, was Gott dafür ein Angebot macht. Und was wir hiermit für ein Gottesbild zu tun haben. Dass er uns etwas anbietet, führe uns da nicht in Versuchung. Dieser große Gott, der ist nahbar. Und er kennt mich. Und er kennt auch meine Schwachheit und er versteht mich. Was ist das für ein Gott, wo ich sagen darf, stell mir in dieser Sache die Vertrauensfrage bitte nicht. Weiß nicht, wie es euch geht oder vielleicht auch ergangen ist. So je älter man wird, desto mehr merkt man, oder ich zumindest, wie viele Abgründe in mir sind. Wo ich merke irgendwie, wo ich ja eigentlich das Gute will, aber wie sagt Paulus, wo ich es nicht schaffe. Wo ich trotz besseren Wissens immer wieder versage und wo ich merke, dass, da brauche ich diese Bitte, führe mich nicht in Versuchung. Und ich bin dankbar, dass ich da Gott ganz konkret bitten darf und da vertrauen darf, dass er mir helfen will. Und jetzt fand ich es so ganz spannend. Wenn man diesen Vers aus dem Aramäischen übersetzt, dann heißt der Vers nochmal ein bisschen anders und ist auch ganz spannend. Der heißt dann nämlich so: Führe mich aus der Versuchung heraus oder führe mich durch diese Versuchung hindurch. Und es gilt ja genauso, Gott lässt mich nicht dauerhaft in der Versuchung. Er stellt mir an verschiedenen Punkten in meinem Leben immer mal wieder die Vertrauensfrage. Aber dann bietet er mir auch hier diese Bitte an. Führe mich durch diese Versuchung hindurch. Lass mich nicht daran scheitern. Auch dann, sagt Gott, dann bin ich an deiner Seite und ich will dir dadurch helfen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann heißt es ja nicht, ja, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir ein schönes Leben und dann ist alles gut. Sondern auch wir erleben Leid, Krankheit, dass wir scheitern in vielen Dingen. Dass wir traurige Momente erleben, wo Beziehungen zerbrechen zwischen Ehepartnern, zwischen einzelnen Menschen, in Freundschaften und viel mehr. Und wir werden durch viel Leid geführt. Aber Gott bietet uns an, dass wir dann auch bitten dürfen, führe uns durch diese Versuchung hindurch. Durch diese Versuchung auch dann zu sagen, Gott, wenn du so bist, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Weißt du, letztes Jahr im September war ich hatte ich so die ersten Therapeutengespräche und die Therapeutin sagte dann, Herr Wietz, Sie haben depressive Phasen. Die kommen und die wieder gehen und da kann man schon was dran machen. Und ich erinnere mich noch sehr genau an dem Tag, wo ich die Diagnose hatte, bin ich hinterher spazieren gegangen, habe einen meiner besten Freunde angerufen, habe ihm das gesagt und wir haben uns darüber unterhalten und dann sagt er plötzlich, du, ich will dir auch noch was sagen. Es ist gut, dass du mich anrufst, ich habe nämlich einen ganz seltenen Gendefekt. Mein Körper wird in den nächsten Jahren immer wieder abbauen und die Krankheit ist unheilbar. Die Lebenserwartung, wenn sich nichts ändert und man keine Medikamente dagegen findet, liegt noch bei 10 bis 15 Jahren. Und dann wusste ich, mir geht's scheiße und jetzt einer meiner besten Freunde kriegt so eine Diagnose und ich habe so gedacht, Gott, was soll das? Warum er, warum ist das gerade alles so und ich verstehe das alles nicht. Und da habe ich gemerkt, wie sich diese Vertrauensfrage stellt, vertraust du mir auch jetzt? Auch jetzt, wo dein Leben drunter und drüber geht, auch jetzt, wo einer deiner besten Freunde so eine Diagnose bekommt und wo er die ersten Dinge merkt, wo er sich nicht mehr, wo seine Bewegung sich schon einschränkt. Und die Frage nach dem Ende des Lebens sich auf einmal ganz konkret stellt für jemanden mit Anfang 40. Wie ist es, wenn bei uns alles drunter und drüber geht? Wenn wir nicht mehr um den Platz im eigenen Leben wissen, wenn wir merken, da wird es schwierig. Und Gott dann die Frage stellt, vertraust du mir? Auch jetzt. Oder singst du hier schöne Lieder im Gottesdienst und gehst nach Hause und bekommst Panik, wenn du auf die Realität deines Lebens, deines eigenen Lebens und deines Umfeldes bekommst. Der Versuchung wird gefragt, wie sieht es jetzt wirklich aus? Und diese Frage stellt Gott dir und die müssen wir uns stellen lassen. Und wir sollten diese Frage hören. Wie kann ich aber jetzt damit umgehen? Wenn ich in so einer Situation bin, gibt es da Hilfen? Ich will mal drei Hilfen nennen. Das erste, ich wünsche mir, dass Gott uns in eine neue, oder in eine größere Sehnsucht in uns schafft, die zu ihm hinführt. Mit allem, dass ich mit allem, was ich bin, dass ich Gott Ehre machen kann. Und je enger ich an Jesus dran bin, desto mehr merke ich, dass seine Wünsche auch zu meinen Wünschen werden, dass ich da eine Sehnsucht in mir entwickle. Und das Zweite, in meiner Sehnsucht darf ich, in meiner Versuchung darf ich zu Jesus rennen. Und das Schöne ist ja, Jesus kennt diese Versuchung auch. Er hat sie selber erlebt. Und er ist der, der mir helfen kann. Und die dritte Hilfe ist dieses Gebet: Führe mich nicht in die Versuchung. Führe mich an dieser Versuchung vorbei. Stell mir hier bitte nicht die Vertrauensfrage. Aber wenn du sie mir doch stellst, dann führe mich doch bitte so durch diese Versuchung durch, dass ich die Ehre machen kann, dass ich an dir festhalte und dass ich erlebe, dass du da bist. Ich weiß nicht, wo du und ob du gerade so in einer Situation steckst, wo du so eine Versuchung erlebst. Wenn ja, dann kann ich dir sagen, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und gleichzeitig ist es auch ein Grund zur Freude. Das ist jetzt komisch so ein bisschen, nachdem ich jetzt die ganze Zeit das so ein bisschen anders erzählt habe. Ne? Aber wenn du eine Versuchung erlebst, dann weißt du auch, dass du geistlich lebst. Wenn du geistlich tot bist, dann brauchst du auch keine Versuchung. Dann bist du schon von Gott weg. Martin Luther hat mal gesagt, Katzen jagen keine toten Mäuse. Und so ist es auch bei der Versuchung. Wenn wir Versuchung erleben, dann wissen wir, wir sind geistlich am Leben. Und der andere Grund ist, Gott ist an dir. Gott möchte dich verändern. Jakobus sagt, dann wirst deine Persönlichkeit verwandelt in einen geduldigeren, in einen weiseren, in einen Menschen mit mehr Freude. Du wirst ein Segen für dein Umfeld und du ehrst Gott mit dem, was du tust. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns so verändert. Amen.